Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Gesa Ufer.
Schönen guten Tag. Wie finden Sie denn eigentlich diesen Sound? Absolut außerirdisch, oder? Dieser Soundtrack stammt aus dem Jahr 1956 und damals war er eine Sensation. Es war nämlich der erste komplett elektronisch erzeugte Filmscore der Geschichte. Forbidden Planet heißt dieser Film, ein Science-Fiction-Klassiker, der ohne ein einziges herkömmliches Musikinstrument auskam. Um die Geschichte der Synthesizer geht es gleich, denn heute eröffnet in Berlin ein Synthesizer-Museum, das sich nur diesen faszinierenden Klangmaschinen widmet. Und damit ganz herzlich willkommen beim Kompressor. Ohne dieses Gerät wäre die Popmusik der letzten 50 Jahre kaum denkbar. Von Kraftwerk über Depeche Mode bis hin zu Daft Punk, alle haben sie mit Synthesizern gearbeitet. In Berlin widmet sich ab heute ein ganzes Museum diesem revolutionären Klangerzeuger. Warum dieses Instrument so faszinierend ist, welche Schätze es in diesem Museum zu sehen gibt und warum man dort nicht nur gucken, sondern sogar selbst spielen darf, darüber sprechen wir jetzt mit dem Gründer des Museums, mit dem Filmkomponisten und man kann wohl sagen leidenschaftlichen Sinti-Fan mit Michael Soltau. Hallo, herzlich willkommen.
Hallo.
Ja, können Sie uns eigentlich nochmal so Ihr persönliches Erweckungserlebnis mit einem Synthesizer schildern? Erinnern Sie sich noch an diesen Moment? Gab es sowas überhaupt, diesen einen Aha-Effekt?
Ja, kann man vielleicht schon sagen. Es geht zurück in die 70er Jahre. Ich habe da tatsächlich beim Früchtetee, wie man ihn damals so zu sich nahm, die Alben von Tangerine Dream, von Kraftwerk und vor allem von Jean-Michel Jarre, das Oxygen-Album, gehört. Und Seite 1 durchgehört, Seite 2 durchgehört und danach war für mich
Hooked.
Die Musikwelt anders.
Ja, genau. Wahnsinn. Und dann haben Sie angefangen zu sammeln, richtig? Also Sie haben, glaube ich, jetzt in diesem Museum 50 Geräte stehen. Wie war das? Wie fing das an? Also das ist ja auch wahrscheinlich schlicht ein ziemlich großer Sachwert, ne?
Ja, in der Tat. Ich habe auch über 30 Jahre Zeit gehabt. Also nach der Schule habe ich in einer Band gespielt und war Keyboarder. Und als Keyboarder brauchte man ein Instrument. Das war dann ein E-Piano, ein Fender Rhodes, später ein Roland D50 Synthesizer. Und ich habe nie Instrumente verkauft. Auch als Musikproduzent, als Filmmusiker habe ich eher Geräte dazu gekauft zur Klangerweiterung. Dadurch hat sich das angesammelt. Es sind doch noch mehr als 50.
Aber Sie haben sie doch wahrscheinlich nicht alle genutzt. Es war dann schon auch einfach so ein emotionales dran kleben bleiben.
Richtig.
Wahrscheinlich, ne?
Ich konnte nicht verkaufen. Ich habe 3 Instrumente verkauft und das bereue ich bis heute.
Oh Mann. Ja, und wenn wir nochmal auf die historischen Dimensionen grundsätzlich schauen, seit wann gibt es Synthesizer überhaupt und wie alt ist der älteste, den Sie so besitzen?
Ja, mein Ältester ist ein EMS Synthi AKS. Der ist von 1971 und die Entwicklung geht aber auf die 60er Jahre zurück. Den hat auch Pink Floyd damals schon eingesetzt und so, ein sehr berühmtes Instrument. Aber die Geschichte geht noch viel weiter zurück. Wenn man es ganz genau nimmt, ist der erste Synthesizer schon 1897
Krass.
Entstanden.
Und wie hieß der damals?
Der hieß Telharmonium.
Mhm. Ja, doch, davon
haben
Sie
schon mal gehört.
Genau. Ja, ist wahrscheinlich auch so im Instrumentenmuseum oder so in Berlin zu sehen, eventuell, ne?
Unmöglich, der wiegt mehrere hundert Tonnen und
so.
Es gibt kein funktionierendes Exemplar mehr.
Ah, schade. ja, überhaupt, es gibt echt eine Menge Bewegung, wenn man sich die Geschichte dieses Klangerzeugers anschaut. Ich glaube, in den 80ern gab es auch nochmal so einen großen Wechsel, als nämlich diese Digital-Synthesizer auf den Markt kamen. Die waren ja viel billiger als die alten analogen Kästen. Und diese kultigen Vorfahren, die landeten damals ja oft in den Kellern, wurden auf Straßen gestellt, obwohl man die Unterschiede schon, glaube ich, deutlich hören kann, wenigstens mit dem geschulten Ohr. Wir haben 2 Beispiele mal mitgebracht. Wir hören erstmal hier so ein analoges Beispiel. Michael Soltau, vielleicht können Sie ein bisschen was erzählen. Das ist was für ein Gerät?
Ja, das ist ein italienischer Synthesizer, ein LK Syntex. Das ist ein polyphoner analoger Synthesizer. Das heißt, man kann Akkorde spielen, wie wir auch gerade hören. Und der ist bekannt für diesen edlen, breiten Sound.
Mhm.
Man hört es ja auch im Stereobild, wer Stereo hören kann.
Ja.
Da geht schon was ab.
Und dann haben wir hier nochmal ja, Tokotronics sagen ja, digital ist besser, wir können das hier mal eben überprüfen. Ich muss gestehen, ich hätte jetzt nicht sofort sagen können, was da was ist. Würden Sie denken, der Profi kann es?
Ja, bei dem Beispiel hört man diese komplexen inharmonischen Obertöne, sagt man so, diese Glockensounds. Und solche kristallklaren Glockensounds waren mit analoger Technik eigentlich einfach nicht möglich.
Verstehe, okay. Zwei Drittel Ihrer Exponate, die dürfen bespielt werden in dem Museum. Also jetzt denke ich an olle Regentage zurück, wo ich mit meinen Kindern zu so einem großen Instrumentenladen am Moritzplatz gewandert bin, wo die Kinder dann mal endlich ein Weilchen Schlagzeug spielen konnten. Solche Szenen wünschen Sie sich aber wahrscheinlich nicht so für Ihr Museum.
Es muss natürlich, man muss vorsichtig sein und behutsam mit den Schätzchen umgehen. Aber ich habe doch gedacht, dass es wirklich nur Spaß macht, in ein Museum zu gehen, wenn man auch mitmachen kann, wenn man es auch ausprobieren kann. Wir haben das ja im Technikmuseum auch, also Stationen zum Mitmachen.
Und jetzt hat Berlin ja doch auch wirklich eine große Club- und auch Elektroszene vorzuweisen. Viele Musiker, die sich, glaube ich, auch heute wirklich auch noch diesen wieder dann klassischen Synthesizern widmen. Die haben ja durchaus so eine Art Renaissance erlebt in den letzten Jahren. Ne? Gibt es da Ideen, vielleicht auch mit Musikern, Musikerinnen zusammenzuarbeiten, dieses Museum als Ort zu nehmen, wo solche Arbeiten entstehen können?
Ja, wir haben das voll im Konzept. Wir haben eine kleine Bühne in dem Museum auch, wo regelmäßig Künstler sozusagen Wohnzimmerkonzerte geben bei uns. Gestern hatten wir zur Eröffnungsparty auch unseren Freund, den Pyrolator und Thorsten Quaschning auf der Bühne, und die haben ein Konzert gegeben. Und dann wollen wir auch Workshops machen und anbieten. Nächste Woche kommt zum Beispiel ein Sounddesigner, der schon mit Vangelis zusammengearbeitet hat und der uns an einem Yamaha-Synthesizer, an einem Klassiker zeigt, wie man den programmiert.
Toll. Thorsten Quaschning vielleicht nochmal für alle, die ihn nicht kennen, von Tangerine Dream. Also
genau.
Auch ein echtes Urgestein. Ja, sehr schön. Vielleicht noch letzte Frage, wenn Sie so eine Art Maximalforderung ans Universum stellen dürften, ein Gerät, das Sie sich für Ihre Sammlung wirklich wünschen würden. Welches wäre das?
Oh, das ist eine sehr gute Frage. Es gibt von EMS noch den Vorläufer dieses Synthis, den ältesten, den wir haben. Das wäre noch eine tolle Nummer. Und dann vielleicht den VL1 von Yamaha. Das ist ein Physical Modeling Synth. Das geht auch wieder in die Technik. Aber der ist relativ selten. Das ist ein früher digitaler Synth, der akustische Instrumente täuschend echt nachbildet.
Ah, verstehe. Ja, sehr schön. Also Ihnen wünschen wir auf jeden Fall viele, viele Besucherinnen und Besucher. Michael Solter, Gründer und Chef des Synthesizer Museums, das genau heute aufmacht. Wer Lust hat, selbst einmal zum Beispiel einen echten Moog zu spielen oder sich einfach für elektronische Klänge interessiert, für den oder die ist die erste Adresse ab sofort die Skalitzer Straße 135a in Berlin. Kreuzberg, vielen, vielen Dank für den Besuch.
Danke Ihnen.
Chaos im Körper erleben viele Frauen mindestens zweimal im Leben. Einmal mit der Pubertät und danach wieder in den Wechseljahren. Und obwohl diese Zeit genau die Hälfte der Menschheit betrifft, zählt die Menopause noch immer zu einem der größten Tabus. So ganz langsam scheint sich das zu ändern durch Filme, durch Podcasts oder auch durch Bücher wie Auf allen Vieren von Miranda July, das diese Zeit als regelrechte Wiedergeburt beschreibt. Die Choreografin Eva Meyer-Keller bringt das Thema Menopause jetzt als Stück auf die Bühne. Morgen hat Turn the Page Premiere in den Berliner Sophiensälen und wir sprechen jetzt mit ihr. Hallo, schönen guten Tag.
Hallo, guten Tag.
Wie sind Sie selbst auf dieses Thema gestoßen? Warum kam die Idee auf überhaupt eine Performance daraus zu machen?
Also ich beschäftige mich in meiner Arbeit generell gerne mit komplexen und auch gerne naturwissenschaftlichen Themen. Ich bin auch selber eine Frau, die in den Wechseljahren ist und habe dann festgestellt, wow, ich weiß viel zu wenig drüber. Und es ist ein komplexes Thema, also auf fachlicher, medizinischer Ebene, aber eben auch auf kultureller und gesellschaftlicher Ebene. Und ich habe einfach nicht genug dazu gefunden. Deswegen habe ich das zu einem Projekt gemacht und das über eine ungefähr 2 Jahre lange Recherche oder Auseinandersetzung mit dem Thema Es war so eine 2 Jahre lange Recherche, die morgen mit der Premiere zu so einer Art Abschluss für den Moment kommt.
Ja, Recherche kann ich mir alles gut vorstellen. Was ich mir überhaupt noch nicht vorstellen kann, ist, wie man das Thema jetzt in eine Performance gießt. Also können Sie uns da möglicherweise mal so ein bisschen an die Hand nehmen und durchführen?
Also rein visuell und ästhetisch arbeiten wir jetzt in der Performance auf der Bühne mit dem Motiv des Kreislaufs. Also auf die Bühne ist nicht frontal, sondern die Zuschauerinnen sitzen auf 2 Seiten oder auf so eine Art Kreis. Es gibt eine Leinwand, die diagonal in der Bühne hängt und wir laufen immer nur in eine Richtung, 1,5 Stunden lang sozusagen. Und aus diesem Weg, wie der Lebensweg eben auch so ist, entstehen und es vergehen Dinge. Und in diesen Lebensphasen, also auch wie gesagt in der Pubertät oder in den Wechseljahren oder in anderen Transformationen, die wir im Leben durchmachen, da verlieren wir immer was und es entsteht aber auch immer was Neues. Und so ist die Dramaturgie des Stücks, dass es nicht wie so einzelne abgetrennte Szenen voneinander gibt, sondern es ist wie so ein spiraler Kreislauf, in dem Dinge entstehen und vergehen. Und es sind Die Bühne sieht aus wie so ein Laboratorium, erinnert eher an so ein anatomisches Theater. Die Objekte sind gemischt aus so einer Alltagswelt und der Medizin. Es gibt viele Flüssigkeiten und es gibt teilweise Videoprojektionen, wo wir reinszenierte Operationen an einer Melone oder so zum Beispiel beobachten können. Mhm. Und zu dem Visuellen und Körperlichen, das da zu sehen ist, gibt es fast wie so eine Art Hörspiel, schon mit voraufgenommenen Tonspuren. Und die sind teilweise aus Gesprächen, die wir geführt haben, also sehr informell, teilweise aus Texten, die wir geschrieben haben und eingesprochen haben und teilweise Live-Konversationen, die wir live auf der Bühne sprechen. Und das ist ein Geflecht.
Ja, und wenn Sie von wir sprechen, dann heißt das ja, Sie selbst sind auch mit auf der Bühne, gemeinsam mit, ich glaube, 3 anderen Performerinnen, richtig?
Genau, wir sind zu viert. Ja. Wir sind 4 Performerinnen auf der Bühne.
Und alle in derselben Lebensphase, ne? Kann man sagen.
So gut wie. Also ja. Wir sind, 3 von uns sind zwischen 50 und 60 und eine ist bald 43. Aber sie ist eine Transfrau und hat somit eine ganz andere Transformation, aber hormonell eben auch durchwandert, die ich persönlich enorm inspirierend fand.
Kann ich mir vorstellen. Wir können ja mal ganz kurz hören, einen kleinen Ausschnitt aus diesen Tonprotokollen, von denen Sie gerade gesprochen haben.
Ich bin in den besten Jahren.
Ich bin in den Wechseljahren.
I am focused.
Ich bin gefährlich.
I am an orca.
I'm the leader of the pack.
I'm post-menopausal.
I'm a killer.
Testosterone, Dopamin, Adrenaline.
Meine Hormone tanzen wie in einer Disco.
Interessant finde ich auch, Eva Mayer-Keller, diesen Aspekt, dass das Ganze ja so Anmutungen eines Labors hat. Und das passt ja auch insofern gut, weil Hormone das große Thema sind im Moment. Es gab dieses Sachbuch Women on Fire von Sheila DeLeese, das einen, ja, diesen Boom eigentlich nochmal befördert hat. Auch in meinem Umfeld nehmen viele, viele Frauen jetzt in den Wechseljahren Hormone. So ein gewisses Unbehagen gibt es da aber auch, weil die wissenschaftlichen Forschungen eigentlich doch noch ziemlich in den Kinderschuhen stecken und überhaupt Frauenmedizin ja ein Feld ist, das ganz lange vernachlässigt wurde, oder?
Ja, absolut. Und deswegen reden wir in dieser Performance nicht nur über unsere individuellen, persönlichen Erfahrungen, die wir in dieser Phase und mit den Hormonen und dieser Transformationsmoment in unserem Leben haben, sondern eben auch über Strukturelles. Und wir haben zum Beispiel dieses eine Buch gelesen, Unwell Women auf Englisch, Die kranke Frau von Eleanor Cleghorn, in dem sie beschreibt, wie die Frauengesundheit war der letzten 2000 Jahre. Und es ist wirklich haaresträubend. Also vor 2000 Jahren dachte man zum Beispiel, die Gebärmutter wandert im Körper und ist für alle Krankheiten, die eine Frau haben kann, verantwortlich.
Spitze, wie so eine Art Pac-Man stelle ich es mir gerade vor.
Genau. Und das geht ja dann weiter, ne? Also dass man dann irgendwie dachte, ja, dann diese sogenannte Hysterie, Hystera heißt ja auch Gebärmutter, das wirkt nach bis heute. Weil diese Mythen formen die Medizin von heute und deswegen entwickelt sich auch das Verständnis für Menstruation und die Wechseljahre äußerst langsam, weil es eben so viele Vorurteile und auch Desinteresse gibt.
Ja. Eva Mayer-Keller, was würden Sie sich wünschen, was denn Ihr Stück so idealerweise anrichten kann beim Publikum, aber vielleicht auch darüber hinaus?
Also ich finde es einfach wichtig, dass sich mehr mit dem Thema beschäftigt wird, und zwar nicht nur in der Medizin und auch im Gesundheitssystem natürlich, weil zum Beispiel im Gesundheitssystem gibt es keinen Posten, in dem man Wechseljahrsbehandlungen abrechnen kann. Also es gibt einmal im Quartal 18 Euro ungefähr, die Frauenärztinnen abrechnen können. Und in der Grundausbildung im Medizinstudium wird es überhaupt nicht behandelt. Aber abgesehen davon auch, es ist ein gesellschaftliches Thema. Weil, haben Sie ja am Anfang gesagt, dass über die Hälfte der Bevölkerung durch die Wechseljahre geht, und somit ist wirklich jeder einzelne Mensch davon betroffen, weil er bestimmt eine Person kennt, die in den Wechseljahren sind. In Deutschland sind es ungefähr 9 Millionen im Moment. Es gibt auch diese Initiative, die heißt Wir sind 9 Millionen, die unter anderem auch mit Miriam Stein initiiert wurde, die ja auch ein ganz großartiges Buch geschrieben hat, oder zwei. Weise Frauen und die gereizte Frau. Und auch durch solche Stimmen wie Miriam Stein zum Beispiel und diese Initiative tut sich was. Und trotzdem finde ich jetzt meine Perspektive als Performancemacherin, Künstlerin, die gibt einen Einblick, ohne jetzt konkret Forderungen zu stellen, ohne eine Lösung zu haben, weil das ist einfach komplex. Und es ist ein persönliches Thema und eben ein gesellschaftliches, strukturelles. Und wir setzen uns damit einfach auseinander. Und das ist einfach mit ein Anstoß, das mehr präsent zu machen.
Zu besichtigen morgen in den Berliner Sophiensälen. Da feiert Turn the Page Premiere, das neue Stück der Choreografin Eva Mayer-Keller. Linda gilt als eine der vergessenen Pionierinnen der jüngeren britischen Kunstgeschichte. Sie kommt ursprünglich aus der Punk-Szene Manchesters. Auf ihren Collagen verziert sie nackte Körper aus Pornoheften mit ausgeschnittenen Katalogbildchen von Haushaltsgeräten, Krustentieren oder auch Blumen. Die Hayward Gallery widmet der 70-Jährigen jetzt eine erste Retrospektive in London. Danger Came Smiling heißt sie. Nathalie Klinger hat Eindrücke gesammelt von der Kuratorin, der Kunst und aber auch der Künstlerin.
Ein geölter Frauenkörper reckt die Arme zu einer Pose. Seine Nippel sind mit lachenden Frauenmündern überklebt. Ein Bügeleisen sitzt da, wo sonst der Kopf wäre. Diese Collage von Linda, hier überlebensgroß und leuchtend, zierte 1977 das Cover der Single Orgasm Addict von der Punkband The Buzzcocks.
She brought this real feminist anger.
Katie Guggenheim ist eine der Kuratorinnen der Ausstellung. Linda habe Punk mit ihrer feministischen Wut infiziert.
Sie macht Frauen und ihren Platz in der Gesellschaft zum Thema, zeigt hier diese gruselige Mischung, in der Frauen Männer bemuttern und ihnen gleichzeitig sexuell dienen sollen.
Der lachende Frauenmund mit rot geschminkten Lippen taucht immer wieder auf. Auf Nippeln oder surrealistisch vergrößert, womit Linda an ihr dadaistisches Vorbild Hannah Höch anknüpft. Der Mund verkörpert den Titel der Ausstellung, der einem Liebesmagazin ihrer Oma entnommen ist. Auch eines ihrer Alben mit Ludes heißt so. Danger Came Smiling. Die Gefahr bahnte sich lächelnd an. Während Lächeln oft mit Freundlichkeit gleichgesetzt wird, sieht Linda darin auch Düsteres.
Man denke nur an Trump oder diverse andere Politiker, die ihr Lächeln wie eine Grimasse tragen. Das hat etwas Giftiges. Auch in der Pornografie oder bei Schönheitswettbewerben, die Teilnehmerinnen lächeln, aber es steckt Gefahr dahinter.
Linda, die in den 1950ern als Tochter eines Maurers und einer Putzfrau in Liverpool geboren wurde, hat diese Gefahr am eigenen Leib erlebt. Als Dreijährige wurde sie von ihrem Stiefgroßvater missbraucht. Ihre Kunst ist auch ein Versuch, das zu verarbeiten. Kuratorin Katie Guggenheim.
Als Kind hat sie Ballettzeitschriften gesammelt. Sie fand die Bilder heilsam als Kontrast zu den pornografischen Bildern, die ihr Stiefgroßvater ihr zeigte. Im Ballett geht es um Körper, aber sie sind nicht sexualisiert. Deswegen hat sie auch mehrere Ballette geschrieben.
Pornografische Bilder zersetzt Linda stattdessen mit ihrem medizinischen Skalpell. Als sie die Köpfe der nackten Models anfangs mit Fernseher oder Herd ersetzte, zeigte sie sie oft in häuslicher Umgebung. Ging es damals um die Rolle der Frau, ist das heute auch relevant, weil jeder von zu Hause aus Pornos ins Internet stellen kann. In einer neuen Serie klebt Linda Blumen auf die Geschlechtsorgane von Männern und Frauen. Eine Tigerblume suggeriert die Vulva. Eine Orchidee ist anstelle eines Penis zu sehen. Ihre Lippe, die als Falle für Bestäuber dient, hängt wie ein Hodensack zwischen den Beinen. Linda nimmt den Bildern so ihre ursprüngliche Funktion, so Katie Guggenheim. Sie übernimmt Kontrolle über die Bilder, Kontrolle, die sie selbst als Missbrauchsopfer nicht hatte.
Pornografie ist the ultimate fake.
Pornografie ist die ultimative Täuschung, die sexueller Verfügbarkeit. Linda anonymisiert die Darsteller, weil sie eigentlich ohnehin anonym sind und keine Subjekte, die frei handeln können. Linda wäscht die Bilder von dieser Lüge rein.
Linda spricht sich für ethische Pornografie aus, hat etwa auch mit der Aktivistin Mia Khalifa zusammengearbeitet. Die Ex-Pornodarstellerin setzt sich dafür ein, dass die Branche besser reguliert wird. In einer Collage nutzt Linda ein Porträt von Mia mit blonder Perücke, aufgenommen in einer Kirche.
Linda hat Mia mit starken Raubtieren wie Adler und Schlange versehen. Und sie trägt Lindas Brustplatte, eine sehr persönliche Geste, die Schutz symbolisiert.
Die Brustplatte verwendete Linda in den 1980ern beim Boxen und Bodybuilding. Sie taucht auch in anderen Werken auf. Das Training nahm sie auf, nachdem ein Mann sie mit einem Messer bedroht und ihre Kamera gestohlen hatte. Als er später gefasst wurde, stellte sich heraus, dass er mehrere Frauen vergewaltigt hatte. Gewalt gegen Frauen beschäftigt Linda noch heute. Für ihr neuestes Werk, das sie extra für die Ausstellung geschaffen hat, kreierte sie eine analoge Collage, angelehnt an die Idee der digitalen Deepfakes. Sie wollte die dunkle Seite der manipulierten Bilder beleuchten, sagt Linda. Sie fand dafür ein Porträtfoto von sich am Strand in ihrem Archiv.
Deepfake-Ersteller suchen oft auf den Social-Media-Profilen von Frauen nach ähnlichen Bildern, zum Beispiel Urlaubsfotos im Bikini. Es fühlte sich passend an, in der Zeit zurückzugehen und meine eigene Vergangenheit zu durchforsten.
Der nackte Frauenkörper, auf dem ihr Porträtfoto klebt, stammt aus einem Playboy-Magazin von 1968. Das Jahr, in dem die Hayward Gallery eröffnet wurde, und als sie sich noch nicht für Kunst wie die von Linda interessierte. Diese wohlverdiente Retrospektive zeigt, gut, dass sich das geändert hat.
Na, Nathalie Klinger über die Ausstellung Danger Came Smiling von Linda. Die läuft seit gestern in der Londoner Hayward Gallery und sie ist Teil einer Doppelausstellung mit der afroamerikanischen Künstlerin Michelaine Thomas. Die zeigt dort glitzernde, großformatige Porträts schwarzer Frauen. Wer mit offenen Augen durch Hamburg streift, sieht sie mit Sicherheit Smileys und Kringel, die auf Fassaden oder auch Stromkästen gesprüht sind und immer wieder auch diesen einen Schriftzug, der aussieht wie die Buchstaben OZ. OZ, das ist der Name eines Graffiti-Künstlers, der in den 90er und auch frühen 2000er Jahren in Hamburg, ja, man kann sagen, die Stadt verschönert hat oder verschandelt, je nachdem, wen man fragt. Jetzt gibt es ganz neu einen Podcast über Orts, gemeinsam produziert von SWR Kultur, NDR Kultur und ARD Kultur. Ab morgen finden Sie Orts Graffiti-Künstler Schmierfink Rebell in der Audiothek. Und für uns gehört hat ihn schon jetzt meine Kollegin Columba Krieg. Hallo.
Hallo.
Ja, seltsamer Name. Wer war dieser Orts und woher der Name?
Bürgerlich heißt Orts Walter Josef Fischer. Das ist nicht ganz so catchy, deswegen hat er auch diesen bisschen cooleren anderen Namen zugelegt, denke ich. Tatsächlich weiß man gar nicht so genau, wo es herkommt. Es gibt ja diesen Schriftzug, den du schon beschrieben hast, der aber auch gelesen werden kann als Oli. Und das steht dann für ohne Liebe. Und das war möglicherweise auch ursprünglich das, was der Künstler schreiben wollte. Und dann wurde ihm dieser Name eher so zugeschrieben, auch durch Boulevardzeitung und so weiter. Und er hat den dann sich quasi selber zugelegt. Und Otz, das war eine wichtige Figur in der Hip-Hop-Szene damals. Und er wird auch immer noch sehr geliebt von vielen Leuten. In dem Podcast kommt zum Beispiel auch Jan Delay vor. Mhm. Für den war der eine wichtige Figur. Und dann war er aber auf der anderen Seite aber auch total das Feindbild von der Polizei und von den Boulevardzeitschriften. Und ja, war so ein Anti-Held und jemand, an dem das so festgemacht wurde, dass die Stadt irgendwie zu dreckig und zu unsicher ist. Und der auch ziemlich stark bekämpft wurde. Und dieser Podcast, der wurde jetzt gemacht von Kai Sieverding, das ist ein Hip-Hop-Produzent und Autor, und Sven Stillig, das ist ein Journalist, der unter anderem für die Zeit arbeitet. Und der Podcast, der ergründet eben Otts Leben und seine Motivation, was ihn angetrieben hat, dass er sich nicht hat unterkriegen lassen. Und aber auch, wie er nachgewirkt hat, wie sein Werk nachgewirkt hat nach seinem Tod. Hier ist mal ein Ausschnitt. Mhm.
Die besten Geschichten beginnen damit, dass jemand kommt und die Sicht weitet.
Hier ist das Grab von Walter. Bunt ist es. Ja. Und mit Smileys beklebt und mit Sternen. Sehr schön.
Friedhof Hamburg-Ohlsdorf. 152.000 Gräber. Eins davon neben Kapelle 10. Grabstelle N33-140. Darauf ein Grabstein, der aussieht wie ein Stromkasten. Ein großes Otz hebt sich ab. Der Sprühling lebt weiter, hat jemand auf den Stein gesprüht.
Sehr hübsch. Ja, hört sich doch etwas, wie soll ich sagen, elegisch an, so auf den ersten Eindruck. Und wir hören, dass Otz bereits verstorben ist. Also was erfahren wir A über sein Leben und aber auch wie und warum ist er eigentlich gestorben?
Er ist 2014 gestorben und zwar beim Sprühen. Also er war auf den S-Bahn-Gleisen und wurde dann von einer S-Bahn erfasst, schon mit 64 Jahren. So alt war er da. Und dieser Podcast, der wird dann eben chronologisch erzählt von seiner Kindheit im Heim, die nicht so schön war und eben auch dann bis zu seinem Tod und wie er angefangen hat mit dem Sprühen in Flensburg erstmal und dann da weg musste, weil er schon zu Polizei bekannt war und da keine nicht mehr zur Ruhe gekommen ist. Und dann eben ist er nach Hamburg gegangen und hatte da seine wichtigste Schaffenszeit. Und da sieht man auch heute immer noch viele von diesen Smileys und Kringeln, die er so gezeichnet hat. Und es geht eben auch viel darum, wie er angefeindet wurde und wie er ja von der Stadtgesellschaft und der Polizei zu so einem Feindbild gemacht wurde. Und auch viel um diese Diskussion, so, dass Graffiti auch Schmiererei ist oder ob das vielleicht nicht auch Kunst sein kann.
Und ich habe gerade meinen Eindruck ja so ein bisschen schon mal geschildert. Wie war dein Eindruck jetzt beim Hören?
Ja, ich finde, in diesem Ausschnitt hat man das ja schon gehört. Es ist viel so sehr reportagig angelegt. Ich finde, der Podcast hat ein extrem schönes Sounddesign, auch mit schöner so Musik, so Trompetenmusik, glaube ich, ist das, die zwischendurch so durchklingt. Ja, und man hört auch Otz immer wieder in einem so einem längeren Interview, was er mal gemacht hat und kriegt da viel auch über ihn mit und er ist schon eine spannende Figur auf jeden Fall. Ich finde aber trotzdem, also es muss ja auch nicht immer alles, jeder Podcast ist ja heutzutage irgendwas mit Storytelling. Ich finde, das muss auch gar nicht sein. Es darf auch mal ein bisschen mehr reportagig und erzählerisch und entspannt sein, aber vielleicht hätte man schon noch mal mehr so ein paar Cliffhanger einbauen können. Also kommt er jetzt ins Gefängnis oder nicht und kommt er jetzt da oder nicht? Also man hätte es noch mal so ein bisschen mehr dramatischer machen können an manchen Stellen.
Jetzt legt das Thema das ja nah, aber kann dieser Podcast uns vielleicht doch auch wirklich ein bisschen mehr erzählen über uns als Gesellschaft, über unseren Umgang mit Ungehorsam?
Total viele von diesen Fragen werden da aufgehoben und man kann da natürlich viel festmachen an diesem Leben von diesem einen sehr unangepassten Menschen, der auch hart dafür verfolgt wurde. Ich finde aber, dass der Podcast diese Fragen noch ein bisschen systematischer und tiefer gehender besprechen könnte. Also die werden da viel angesprochen und angestoßen, aber vielleicht hätte man noch mal mehr so eine kulturwissenschaftliche Perspektive auch oder philosophische Perspektive damit einfließen lassen oder eine städteplanerische Perspektive. Und das hätte mich alles noch total interessiert. Und es geht auch darum, dass die Werke von Otz dann irgendwann in der Galerie auch zu sehen sind, weil er damit dann seine Prozesskosten finanzieren muss und das selber gar nicht so cool findet. Und an diesen Sachen, finde ich, hätte man noch mal mehr tiefer reingehen können in diese Themen.
Ja, wenn du sagst Galerie, wenn man heute nach Hamburg fährt, kann man seine Sachen aber immer noch sehen, ja?
Ja, und es gibt auch extra eine Webseite, wo Menschen, die Otz immer noch sich nahe fühlen, wo die diese ganzen Sachen sammeln und wo man dann nachgucken kann und so eine Karte hat von Hamburg und dann an diese Stellen gehen kann und wo man auch selber dann, wenn man was entdeckt von Otz oder was so eine Hommage an ihn ist, da einreichen kann und diese Karte mit ergänzen. Das finde ich ein ganz schönes Projekt, um das auch so am Leben zu erhalten.
Ich bin immer noch so ein bisschen bei diesem Wesen der Graffiti-Kultur. Das ist ja irgendwie erstmal eine zutiefst subversive Kunst. Wie viel Subversion lässt denn dieser Podcast jetzt noch Orts selbst? Oder anders gefragt, hegt man ihn nicht vielleicht durch so eine Produktion dann doch auch zu sehr ein oder lässt dieser Podcast ihn dann erst recht strahlen?
Das ist natürlich ein Widerspruch, öffentlich-rechtlicher Podcast über einen Graffiti-Künstler. Ich finde, es könnte auch daneben gehen, aber dadurch, dass sie eben diesen Hip-Hop-Produzenten mit dabei haben, der das total authentisch und cool rüberbringt und auch dieses gute Audiodesign, finde ich, funktioniert das echt gut und man merkt eben auch an dem Podcast, ja, dass der Otz immer noch sehr geliebt wird und dass es eine spannende Persönlichkeit ist und der wird auf jeden Fall sehr zum Strahlen gebracht. Also von mir ist es auf jeden Fall auch eine Hörempfehlung. Ich finde, das ist ein schön gemachter Podcast, den man sich schön mal anhören kann.
Ab morgen ist es soweit, da gibt es die Audioserie Otz, Graffiti-Künstler Schmierfink, Rebell, eine Koproduktion von SWR Kultur, NDR Kultur und ARD Kultur zu finden in der ARD Audiothek. Columba Krieg hat schon mal für uns vorgehört. Ganz herzlichen Dank dir.
Gerne.